Was machen meine Hormone eigentlich den ganzen Tag? Also, fangen wir mit den W-Fragen an. Wer oder was sind Hormone? Wo kommen sie her? Wie arbeiten sie? Und vor allem, wann mischen sie unser Denken auf? Wenn wir das geklärt haben, können wir im zweiten Teil den Alltagsrätseln gut gewappnet auf den Grund gehen. Von wozu brauche ich andere Menschen bis ist das noch Winterdepression oder schon Frühjahrsmüdigkeit? Beziehungsweise uns später im dritten Teil überlegen, warum wir Hormonen in Pillenform so viel mehr vertrauen als unseren körpereigenen. Aber ich greife vor. Als allererstes sollten wir klären, woher wir das Ganze wissen. Wie, woher wissen wir das, was wir wissen? Der Weg zu dem, was wir heute über Hormone wissen, ist lang und überrannt von verrückten Wissenschaftlern mit fast zu viel Einsatzbereitschaft. Dank ihnen haben wir Hormone missverstanden, noch bevor wir wussten, dass es sie gibt. Und dank ihnen haben wir immer wieder die Kurve gekriegt, um doch noch etwas zu lernen. Der Kampf um die Hormonforschung ist immer auch einer gegen Scharlatane und Quacksalber. Aber er lohnt sich, denn mit jedem Mythos, den wir überwinden, wird unsere Welt im Ausgleich ein kleines bisschen besser. Noch nicht ganz überzeugt? Hier einmal der Streckenverlauf unserer Wege und Irrwege im Schnelldurchgang, zusammen mit den Erkenntnissen, die jeder davon uns eingebracht hat. Ein Weg, gepflastert mit Meilensteinen. Um zum Anfang zu gelangen, müssen wir die Zeit ein Stück zurückdrehen. Vor 70 Jahren haben wir gelernt, Hormone im Labor herzustellen. Vor etwas mehr als 100 Jahren haben wir sie entdeckt. Vor 150 Jahren haben die Ersten vermutet, dass es in unserem Körper Kommunikation außerhalb der Nervenzellen gibt. Aber Eier abschneiden, das machen wir erfolgreich seit mindestens 1000 vor Christus. Weil Geschlechtsorgane bei Männern sehr leicht zugänglich sind und Menschen neugierig und ein bisschen doof, haben wir mit Hormonen experimentiert, lange bevor wir wussten, was wir da tun. Insofern hat sich bis heute eigentlich nicht viel geändert. Kastriert wurde fast immer und überall und in einem Ausmaß, das unseren Ruf als intelligente Spezies deutlich in Frage stellt. In griechischen Mythen und isländischen Sagen, in islamischen Armeen und chinesischen Kampftruppen. Paris kastrierte den Verführer der Helena und überbeschützende Väter kastrierten sowieso ständig irgendwen. In Europa hörte man Kastraten bis ins 17. und 18. Jahrhundert Opern singen, im Vatikan sogar noch bis ins 20. Jahrhundert hinein. Der Grund? Frauen durften im Vatikan nicht auf die Bühne. Und es ist schon bemerkenswert, dass manche Männer lieber ein paar Eier abschneiden, anstatt für Gleichberechtigung einzutreten. Die Katholiken nun wieder. Die ganze Zerstörungswut war ziemlich häufig sinnlos, aber dennoch nicht völlig ohne Lerneffekt. Denn schon Aristoteles hat beobachtet, es ist nur ein kleinerer Eingriff im Lendenbereich. Aber vor allem, wenn er vor der Pubertät geschieht, ist es ein ziemlich folgenreicher. Kastration bedeutet nicht nur eine höhere Stimme, sondern auch längere Arme und Beine, eine große Statur und einen ausgeprägten Rippenkorb, was das Stimmvolumen nur besser macht. Außerdem, weil Hormone auch die Knochendichte beeinflussen, einen schmerzhaften Hang zur Osteoporose. Der berühmte Kastrat Farinelli wurde reich dadurch und sang jede Nacht zum Trost für den depressiven spanischen König. Starruhm gegen Samenleiter. Wenn Sie Hormone überschätzt finden, fragen Sie sich, ob Sie mit ihm tauschen möchten. Denn natürlich verändert die Kastration auch ein paar sehr alltägliche Dinge. Bartwuchs, Muskelwachstum und das Interesse an Sex. Kastraten waren der lebende Beweis, dass etwas, was von den Hoden kommt, mehr tut als das, was man allgemein von Hoden erwartet. Franka Parianen. Hormongesteuert ist immerhin selbstbestimmt. Wie Testosteron, Endorphine und Co. unser Leben beeinflussen. Gelesen von Dagmar Bittner.